Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Kennt ihr das? Der Tag ist mal wieder voll, ein Termin jagt den nächsten, das Handy hört nicht auf zu klingeln und irgendwann greift ihr ganz automatisch zu den Gummibärchen, zur Schokolade oder noch schnell zu etwas Süßem zwischendurch. Für ein richtiges Essen ist auch gar keine Zeit. Eigentlich wolltet ihr euch ja gesünder ernähren, vielleicht sogar abnehmen. Und trotzdem scheint der Körper genau das Gegenteil zu machen. Mehr Hunger, weniger Energie und das Gewicht bewegt sich keinen Millimeter. Aber wieso ist das so? Warum haben wir in Stresssituationen unsere Ernährung nicht im Blick und ganz gezielt Lust auf ungesunde Dinge? Genau darüber sprechen wir heute. Denn chronischer Stress beeinflusst unseren Hormonhaushalt, unseren Appetit und sogar die Frage, ob unser Körper Energie verbrennt oder als Fett speichert. Aber das erklärt uns meine Expertin heute. Experte der Woche. Zu Gast ist heute erneut die Ernährungsmedizinerin und Ärztin mit über 20 Jahren Erfahrung, Daniela Kielkowski. Sie beschäftigt sich mit Stoffwechselerkrankungen und Stressmedizin und hat nun ein neues Buch geschrieben. Stress, der stille Dickmacher. Wie chronischer Stress den Stoffwechsel blockiert und wie wir ihn wieder aktivieren können. Und apropos Stressreduktion. Daniela hatte bei der Aufnahme ihre ganz eigene Anti-Stress-Methode dabei. Nämlich ihren Hund Walpurga. Die hat sich im Laufe des Gesprächs immer mehr als fester Bestandteil des Interviews etabliert. Aber seht selbst. Also falls ihr diesen Podcast gerne im Audioformat hört, lohnt es sich wirklich mal ins Video auf Spotify oder YouTube reinzuschauen. Daniela, sehr schön, dass du hier bist. Du bist das zweite Mal im Podcast und aufgrund deines neuen Buches ist das dritte Buch Stress, der stille Dickmacher. Stress ist für alle, die viel arbeiten, der absolute Endgegner und deshalb müssen wir heute darüber reden. Du schreibst, wie chronischer Stress den Stoffwechsel blockiert und wie wir ihn in 30 Tagen wieder aktivieren. Wie kamst du eigentlich dazu, dieses Buch zu schreiben? Ja, was hast du dir dabei gedacht?
Eigentlich ist ja die Grundaussage meines Buches, dass nicht die Ernährung zwangsläufig unser Gewicht bestimmt, sondern unser Gehirn. Das ist natürlich jetzt erstmal sehr vereinfacht gesagt, ja, weil da würden jetzt wahrscheinlich ganz viele Naturwissenschaftler sofort aufschreien. Aber wenn du, das Gehirn steuert nun mal alle Stoffwechselsignale. Und das Gehirn ist auch das Organ, was die meiste Energie verbraucht. Im Übrigen bevorzugt reine Glucose. Und das Gehirn versorgt sich prioritär. Das heißt, im Gehirn werden alle Signale, die was mit dem Stoffwechsel zu tun haben, zentral verarbeitet und beantwortet. Und das heißt, das Gehirn entscheidet, wenn du mal alle biochemischen Kaskaden schon durchgegangen bist, meinetwegen 3 Tage unterwegs warst, entscheidet am Ende das Gehirn darüber, wie dein Körpergewicht sich entwickelt. Und das Gehirn entscheidet letztendlich auch über die Stressachsen darüber, wie Nahrung verwertet wird, ob eine Tafel Schokolade gespeichert oder verbrannt wird. Und da es ja unglaublich viele Trends und auch Mythen gibt und ich nun seit 20 Jahren als Ernährungsmedizinerin jeden Tag 40 bis 60 Betroffene haben, die wirklich diszipliniert jeden Trend hinter sich gebracht haben, verzweifelt gegen ihr Gewicht kämpfen, war es mir wichtig, auch mal zu sagen, dass die Ernährung für den Stoffwechsel nur ein Therapiewerkzeug ist, ein Teil des Problems. Aber du wirst weder ein Blutzuckerproblem noch ein Gewichtsproblem ausschließlich über die Ernährung lösen können. Und vielleicht erinnerst du dich an die Star Wars Filme. Du hast auch eine Menge Kinder.
Großer Fan.
Ja, ich auch. Aber wenn du dich daran erinnerst, ist es ja so, dass die ersten 3 Teile Jahrzehnte nach den 2. 3 Teilen gedreht wurde. Mhm. Ja? Und bei meinem Buch sage ich auch, eigentlich ist das wie bei der Star Wars Trilogie. Das hätte ich auch als erstes schreiben können.
Mhm. Jetzt ist ja so, du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe gedacht, mit dem Gehirn, ja klar, das Gehirn steuert dann natürlich auch unsere Bewegung und nicht die Muskulatur. Ja, von daher ist logisch. Aber wenn man drüber nachdenkt, hast du natürlich vollkommen recht, dass der Stoffwechsel wirklich ein Gehirnthema ist und weniger ein Ernährungsthema. Was macht der Stress eigentlich mit uns im Körper?
Also Stress ist ja sozusagen ein unglaublich komplexes Thema. Ja, letztendlich ist es so, dass Signale, dass ein Gehirn aufgrund von Energiemangel, von Ungleichheiten, von Signalen unter Stress gerät und eine sogenannte Energieknappheit befürchtet oder wirklich empfindet. Und alles, was sozusagen diese Stressachsen aktiviert, lässt das Gehirn sozusagen gegensteuern. Und Stress können ganz viele Sachen sein, nicht nur Arbeit, sondern Stress kann sein eine soziale Instabilität zum Beispiel. Stress kann sein wenig Selbstbewusstsein, eine Unsicherheit. Stress können Erkrankungen sein, logischerweise. Ja. Also Stress, Schmerzen, Krankheiten, Allergien, soziale Instabilität, zu viel Arbeit, zu wenig Schlaf, Nahrungsknappheit durch Diäten, falsche Ernährung, unregelmäßige Ernährung. Es ist ein unglaublich komplexes Thema. Und das ist auch immer ganz interessant, wenn man mal Menschen fragt, was ist eigentlich Stress? Dann sagen viele, es ist ein Gefühl. Ja, also meine Patienten zum Beispiel. Stress ist eben kein Gefühl. Stress ist wirklich ein Stoffwechselweg. Und auch positiver und negativer Stress können gleichermaßen krank machen. Mhm. Ja, also auch viele Menschen sagen, ja, ich habe Stress, aber es macht mir Spaß. Am Ende geht es darum, dass ein Körper nur begrenzt Ressourcen hat. Und sobald diese Ressourcen zu sehr beansprucht werden, wir keine Regeneration haben, wir Energieungleichgewichte entwickeln, reagiert das Gehirn am empfindlichsten darauf und löst Stress über unsere zwei Hauptstressachsen aus. Und da sprechen wir über die sympathische Stressachse, das ist das sogenannte Adrenalin. Das ist die kurze, das heißt Adrenalin mobilisiert sehr schnell Energie, sodass wir früher zum Beispiel wegrennen konnten. Mhm. Ja, versorgt auch die Muskeln mit Glukose. Und dann gibt es eben die zweite Stressachse, die zweite Antwort übers Cortisol. Mhm. Das Cortisol soll praktisch alles wieder in Ordnung bringen, soll Energie sammeln, soll Energiesicherheit herstellen, senkt die Fettverbrennung, erhöht den Blutzuckerspiegel, reduziert die Stoffwechselleistung, um Energie zu sammeln und flutet das Gehirn letztendlich mit Energie, aber Cortisol wirkt eben auch noch direkt auf unsere Denkstrukturen ein. Das heißt, ich behaupte immer, das Cortisol ist eigentlich eine geniale Erfindung der Natur und hat letztendlich dafür gesorgt, dass wir als Menschen am Säbelzahntiger vorbeigekommen sind. Mhm. An die Spitze der Nahrungskette. Und das sind wir ja nicht, weil wir schneller waren, stärker waren, höher springen konnten, sondern weil dieses kleine Gehirn in der Lage ist, sich im richtigen Augenblick mit ausreichend Energie zu versorgen.
Jetzt haben wir heute aber keinen Säbelzahntiger mehr, vor dem wir wegrennen. Und ich merke das selbst, wenn ich zu kurz, zu schlecht geschlafen habe, habe ich den Impuls, falsche Entscheidungen zu treffen und bin auf der Suche nach kalorienhaltigen Essen.
Ja.
Also viel Fett, viel Zucker, eigentlich alles das, was ich nicht möchte.
Das ist richtig. Und das geht ganz vielen Menschen in der heutigen Zeit so. Dann bleibt aber immer noch die Frage, wie kompensiert dein Körper das? Ne? Also wir können durchaus in so eine Stressphase kommen, weil wir mal schlecht geschlafen haben. Und dann wird die Kaskade in Gang gesetzt. Aber die reguliert sich dann wieder, wenn du zum Beispiel die nächste Nacht gut schläfst. Dann gibt es aber Menschen, die sind ständig in dieser Dauerschleife aus vielerlei Gründen und die regenerieren nicht mehr. Das heißt, die Stressachse beruhigt sich nie dauerhaft, ja, und regeneriert. Das heißt, die sind immer unter Dauerstress, weil sie sich einfach, du selber, man muss ja auch eine Art Reflexion haben, um mit seinem Stress umgehen zu können. Und es gibt Menschen, die können das sehr gut, die haben eine hohe Resilienz, ja, die sind auch in der Lage, sich abzugrenzen, sich bewusst aus Stressmomenten wieder rauszuholen. Und dann gibt es einfach Menschen, die haben ständig das Gefühl, performen zu müssen, liefern zu müssen, präsent sein zu müssen, haben ständig das Gefühl, wenn irgendwas nicht klappt, liegt es an ihnen. Sie werden dann auch von außen immer ausgenutzt sozusagen, weil sie nicht Nein sagen können und sind immer in dieser Dauerunsicherheit. Und wie das immer so ist im Stoffwechsel, oftmals wissen wir gar nicht, was zuerst da war, die Henne oder das Ei. weil chronischer Stress kann dein Denken und somit auch deine Persönlichkeit beeinflussen, weil es direkt auf Gehirnstrukturen wirkt. Mhm. Ja? Oder du hast erstmal den Stress durch externe Punkte, durch externe Einflüsse.
So, also wir haben jetzt weiteren Besuch, weil Purga ist da, dein Hund ist wirklich ganz liebes Mädchen und von daher, vielleicht magst du dich ja an der Diskussion beteiligen.
Aber man merkt gleich, du hast auch ein bisschen richtiger Familienmensch. Du hast Hunde, du hast Kinder.
Ja, zwei Hunde, drei Kinder.
Genau.
Kann ich nicht Nein sagen, das ist besonders schwierig. Was also, mich zum Thema bringt. Mhm. Was ich bewiesen habe, mangelnde Disziplin.
Ja.
Dein Hund darf aufs Sofa. Ich bin nicht diszipliniert genug und deshalb stopfe ich alles in mich rein. Es ist aber kein Willensproblem, sondern eher ein biologisches, richtig?
Ja, also im Endeffekt ist alles, was mit Übergewicht zu tun hat oder mit Stoffwechselstörungen, immer eine Dysregulation. Wenn du mal ganz ehrlich bist, könnte man sogar sagen, dass Menschen, die wirklich viel zu viel essen, ja, und deswegen zunehmen, haben eine Dysregulation des Hunger- und Sättigungsgefühls. Und auch das wird zentral geregelt. Und deswegen kann man in der Ernährung und in der Gewichtsthematik überhaupt gar nicht von Schwarz-Weiß ausgehen. Es gibt auch Menschen, die bekommen durch Stress Heißhunger und widerstehen dem Heißhunger aber. Hm. Einfach, weil sie Angst haben, immer dicker zu werden. Ja. Das ist willkommen in meiner Welt, meiner Patienten. Dann gibt es auch Menschen, die verlieren im Laufe der Zeit das Hungergefühl, weil sich der Körper, das nennt man adaptive Thermogenese, auch das Hungergefühl runterreguliert, weil sie einfach dauerhaft viel zu wenig essen. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass es gesund ist. Und das bedeutet auch nicht, dass sie nicht in Ausnahmesituationen dann sofort Gewicht aufbauen. Ja. Ich bin schon Jahrzehnte jemand, der ganz laut sagt, dass Übergewicht nichts mit Willensschwäche und Charakterschwäche zu tun hat. Und ich kann wirklich voller Freude verkünden, dass auch die seriöse Wissenschaft dies mittlerweile herausgefunden hat, das auch akzeptiert und somit die Stigmatisierung von betroffenen Menschen definitiv versucht zu beseitigen.
Ja. Jetzt glaube ich, müssen wir einmal zwei Schritte zurückgehen und einmal definieren, was Übergewicht ist, weil ich glaube, dass gerade soziale Medien eher dieses Bild vermitteln, gerade bei jüngeren Menschen. Wenn ich jetzt kein Sixpack habe, ja, und extrem definiert bin, bin ich übergewichtig, ja, mhm. Was kompletter Quatsch ist.
Absolut.
Aber das sollten wir vielleicht einmal gemeinsam definieren.
Na, ich finde fast besser zu definieren, was ist ein Gewichtsproblem.
Ja.
Ich kann auch ein Sixpack haben und kein Gramm Fett und trotzdem ein Gewichtsproblem haben, weil ich dermaßen unter Stress stehe, so auszusehen und das auch leisten zu können, dass ich dafür sehr ungesund esse und mein Stoffwechsel gerade in jungen Jahren massiv überstrapaziere. Und ich sage immer, für solche krassen Zeiten schreibt der Stoffwechsel die Rechnung erst Monate bis Jahre später. Mhm. Jeder, der sich in seinem Körper nicht wohlfühlt, und dazu gehören auch die Menschen, die immer jeden Tag an ihrem Sixpack arbeiten und nie zufrieden sind, die haben ein Gewichtsproblem. Mhm. Die haben ein Körperwahrnehmungsproblem und das kann sich später auch in ein Gewichtsproblem auswachsen. Und weil du das ansprichst, ist es natürlich auch so, wenn du siehst in den sozialen Medien, wer gibt die Tipps, wer gibt die Normen vor, dann sind das in der Regel sehr junge Menschen,
ja,
die oftmals noch keine Verantwortung für Kinder, für Familie haben.
Ja.
Und die meisten Menschen haben in jungen Jahren vom Stoffwechsel her noch eine viel, viel höhere Toleranzgrenze. Ja, die wirklichen Gewichtsprobleme fangen ganz oft erst mit Mitte 30, Anfang 40 an, wenn sich das Leben sozial auch kolossal verändert.
Ja, Absolut. Du hast es eben schon mal angesprochen im Nebensatz, dass Menschen, die im chronischen Stress sind, ohne gar nicht viel zu essen, trotzdem zunehmen und quasi den Fehler machen, dass sie so wenig Kalorien auch zu sich nehmen, dass der Stoffwechsel runterreguliert wird und dass sie gar nicht die Chance haben, abzunehmen.
Ja.
Oder Stoffwechsel hochzufahren.
Ja, auch das ist natürlich komplex. Ne? Ist immer die Frage, von welchem Weg aus betrachtest du den Stoffwechsel? Aber nehmen wir jetzt mal ein klassisches Beispiel. Bleiben wir mal beim Stress. Ja? Wenn du chronisch erhöhte Cortisolwerte hast im Blut, dann hat ja Cortisol letztendlich die Funktion, erstens Organsysteme runterzuregulieren, die nicht direkt fürs Überleben gebraucht werden. Dazu gehört zum Beispiel die Verdauung, dazu gehören Regenerationsprozesse, also praktisch Leistung einzusparen. Cortisol hat die Aufgabe, die Fettverbrennung runterzuregeln. Mhm. Cortisol hat die Aufgabe, eine physiologische Insulinresistenz herzustellen, weil der Blutzucker, den Cortisol mobilisiert, der soll ja prioritär fürs Gehirn als Energieverfügung da sein. In dem Zusammenhang kann man auch erwähnen, dass Menschen, die unter chronischem Stress stehen, durchaus auch mal hohe HbA1c-Werte haben können, ohne dass sie direkten Prädiabetes haben. Ja, weil auch diese Stresssituationen im Langzeitzucker mitgezählt werden. Übrigens auch, das habe ich auch in dem Buch beschrieben, auch eine Schilddrüsenunterfunktion kann dadurch sichtbar werden, die überhaupt nicht pathologisch ist. Wenn dann diese Menschen aber daraufhin behandelt werden, bringen sie letztendlich die natürlichen Kaskaden eines Stoffwechsels durcheinander. Mhm. Aber bleiben wir bei dem Beispiel, Cortisol senkt die Fettverbrennung, erhöht damit die Energiespeicherung, sprich die Fetteinlagerung. Cortisol verhindert, dass die Glukose in die Muskulatur kommt. Und damit senkt Cortisol dauerhaft den Verbrauch des gesamten Körpers. Und auch, wie gesagt, die Verdauung, was dazu führt, dass selbst wenn du wenig und gesund isst, durchaus eine Mangelversorgung hast, weil du nicht mehr komplett gut resorbierst. Mhm. Übrigens nützen dann Nahrungsergänzungsmittel auch nicht, weil du resorbierst ja genauso schlecht. Mhm. Ja? Und wenn dieser Stoffwechsel sozusagen auf Sparflamme läuft, die Muskulatur nicht mehr voll arbeitet, weil man auch müde ist, weil man schlapp ist, weil Funktionen eingeschränkt sind, dann kannst du natürlich auch mit relativ wenig Essen schon Körperfett einlagern. Und beim Cortisol ist es bevorzugt das pathologische Bauchfett, weil eben die Organe, die Fettzellen an den Organen noch affiner auf Cortisol reagieren.
Was passiert denn, wenn ich den Stress reduziere?
Wenn ich den Stress reduziere, dann bekommt Cortisol, werden die Cortisolwerte wieder normalisiert. Ja? Gesenkt ist in dem Zusammenhang ja oftmals auch ein falsches Wort, weil wir ja einen normalen Cortisolverlauf haben, physiologisch. Cortisol ist ja, wie wir schon sagten, eins der besten Hormone, die überhaupt je erfunden wurden. Dieses Cortisol weckt uns praktisch morgens. Es macht uns leistungsfähiger. Es bringt uns durch den Tag und abends sinken die Cortisolwerte physiologischerweise ab und wir können uns wieder in die Regeneration begeben. Und wenn wir unter chronischem Stress stehen, haben wir eben zu hohe Cortisolwerte und kommen eben nicht zur Ruhe. Und wenn wir den Stress reduzieren, dann kommt auch der Cortisolhaushalt, hat dann die Möglichkeit, sich wieder zu regenerieren. Mhm. Die Werte sinken, damit kann die Leistungsfähigkeit des Stoffwechsels wieder steigen, die Fettverbrennung nimmt wieder physiologische Werte an, die Insulinresistenz wird sich verringern, damit werden auch die Muskeln wieder Fette verbrennen, Energie erzeugen, die Verdauung wird sich wieder regulieren, wir können uns wieder gut mit Mineralstoffen. Man kann also wirklich durch Stressabbau ein ganzes System regenerieren.
Du schreibst im Untertitel, dass man in 30 Tagen quasi ein Reset für Energie, Balance und Langlebigkeit durchführen kann. Wie sieht das aus?
Ich habe bewusst darauf verzichtet, einzelne Tage vorzugeben, weil das kann Menschen ja auch wieder unter Stress setzen. Deswegen war es mir wichtig, im Kontext des Buches überhaupt darzustellen, was ist Stress, was macht es im Einzelnen mit unserem Stoffwechsel, wie funktioniert unsere Fettverbrennung, warum benötigen wir Kohlenhydrate, wie kannst du einen Stoffwechsel analysieren. Und am Ende geht es darum, weil Stressreduktion bedeutet immer, ein System, vorrangig unser Gehirn, befindet sich in Unsicherheit. Also geht es darum, Sicherheit zurückzugeben. Und es geht eben nicht darum, heute mal gesund zu essen, heute mal gut zu schlafen, sondern es geht darum, ganz selbstreflektiert zu schauen, zu evaluieren, wo sind meine Stresspunkte. Ja, und dann auch zu verstehen, wenn ich mein System wieder in Sicherheit bringen möchte, kannst du das nicht von heute auf morgen, sondern du musst anfangen durch einen geregelten Tagesablauf, Tagesrhythmus. Stress beinhaltet sehr oft, dass Menschen nie zur Ruhe kommen, dass Menschen unregelmäßig essen, dass Menschen sich schlecht versorgen, dass Menschen schlecht schlafen, weil sie dem viel zu wenig Bedeutung beimessen. Sie haben immer die Leistung, das, was sie zu leisten müssen, als Priorität. Und deswegen habe ich ein 4-Wochen-System vorgeschlagen, so dass du ganz langsam anfängst, dein System wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist so ein bisschen kaskadenartig aufgebaut. Ne? In der ersten Woche habe ich schon mal gesagt, erstmal gucken, woran liegt das? Und bringen erstmal eine regelmäßige Mahlzeitenstruktur rein. Weil wer regelmäßig isst, muss sich ja schon regelmäßig um Nahrung kümmern und muss sich dafür Zeit nehmen, diese Nahrung zu essen. Und das bedeutet schon mal, dreimal am Tag sich Zeit zu nehmen. Und in dem Augenblick, wo du das tust, wo du auch verstanden hast, warum Nahrung, auch Kohlenhydrate, die Fettverbrennung anregen können, dann fängst du auch an, weiter drüber nachzudenken, weil du dich einfach mal rausnimmst. Die zweite Sache ist der Schlafrhythmus. Ja, den Mut zu haben, abends zu sagen, ich mache jetzt Schluss. Ja, ob ich nun noch die 50 Mails beantworte, davon geht die Welt nicht zugrunde. Ja, wir sehen ja gerade, wie die Welt wackelt, ohne dass wir einen Einfluss darauf haben. Das heißt zu sagen, ich mache Feierabend, ich tue mir bewusst etwas Gutes. Aber auch den Mut zu haben, zu sagen, dass man überlastet ist. Ja, ob es der Partner ist, ob es auch mittlerweile erwachsene Kinder sind, die man dann auch mit einbindet für die Entlastung. Ich betone immer, chronischer Stress kann richtig schwer krank machen. Und diese Krankheiten, wir erkranken sehr langsam, anfangs unmerklich daran, indem sich der Stoffwechsel verändert. Und im Alter kommen Krankheiten dann eben sehr, sehr schnell nacheinander. Und ich versuche in dem Buch auch ganz klar zu machen, wie wichtig soziale Stabilität ist. Weil wenn ich immer für Äußerlichkeiten oder für meine Arbeit, meine Gesundheit als Faustpfand in die Schale schmeiße und daran wirklich erkranke, dann verändere ich auch das Leben meiner kompletten Familie. Das heißt, ich habe auch eine gewisse Verantwortung für die Menschen, die ihr Leben mit mir gestalten. Ja, und das sind alles so Sachen, die ich in dem Buch mal aufgeführt habe. Und dann fängt man eben ganz langsam an. Regelmäßige Mahlzeitenstruktur, auf die Schlafhygiene zu achten. Dann empfehle ich eben nicht sofort dreimal die Woche Sport, sondern erstmal überhaupt wieder Bewegung möglich zu machen, Strecken zu laufen. Ja, wir kontrollieren viele unserer Patienten auch über eine Spiroergometrie. Dann können wir zum Beispiel feststellen, bei welcher Pulsfrequenz würden sie von einer Bewegung überhaupt profitieren. Und da stellen wir bei unseren Patienten fest, das glauben die mir oftmals gar nicht, dass die fast im Ruhepuls sich bewegen sollten und ganz langsam bewegen sollten, damit dieser Stoffwechsel überhaupt die Chance hat zu regenerieren. Ja, weil eben auch der chronische Stress die Herzfrequenzvariabilität runtersetzt. Einfach alles.
Ja.
Und wenn man dann wirklich einen Schritt zurückgeht und darauf achtet, merkt man sehr, sehr schnell, eine Verbesserung und eine Veränderung. Und wenn man das als Lebensqualität wahrnimmt, dann ist man auch bereit, die nächsten Schritte zu gehen.
Das, was du sagst, hat viel Wahres, dass man, wenn man in der niedrigen Herzfrequenzzone trainiert oder sich bewegt, man wirklich einen großen Effekt hat. Und eins der quasi Geheimmittel, die ganz wenig Beachtung bislang finden, ist das Spazierengehen.
Ja, absolut. Ja,
weil das Spazierengehen niedrigschwellig, entspannt, den Puls niedrig hält, aber trotzdem den Stoffwechsel aktiviert.
Absolut. Und was dann eben noch, ich empfehle meinen Patienten zum Beispiel auch, sie sagen oftmals so, boah, das ist aber langweilig, ja, weil zum Beispiel ein blockierter chronischer Stoffwechsel profitiert deutlich mehr von Ausdauer als von Kraftsport. Wenn du siehst, dass ein Stoffwechsel in Ruhe spirometrisch gar keine Fettverbrennung mehr hat, dann ist Kraftsport kontraindiziert. Da kannst du mir 10-mal die Vorteile von Kraftsport nennen. Für den Stoffwechsel geht das gerade nicht.
Ja.
Und dann sagen immer meine Patienten, Ausdauertraining ist so langweilig. Ja. Und dann sage ich immer, ja, aber die Langeweile ist genau jetzt ihre Therapie.
Hm.
Weil wenn man spazieren geht, dann fängt man auch an, Dinge zu Ende zu denken. Man rennt dann eben nicht den ganzen Tag durch den Alltag mit einem Wassereimer und versucht ständig auflodernde Brände niederzudrücken, sondern wenn du dich wirklich langweilst, dann kommen in dein Gehirn Dinge, die unverarbeitet sind. Dann fängst du an, Dinge zu Ende zu denken. Dann erkennst du zum Beispiel auch, wo du möglicherweise Hilfe benötigst.
Mhm.
Und das darf man überhaupt nicht unterschätzen, diese Spaziergänge. Und ich habe das sehr oft bei Patienten erlebt, dass sie nach Wochen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich bin jetzt förmlich abhängig vom Ausdauertraining. Wenn ich natürlich ins Fitnessstudio gehe und mich eine Stunde auf den Crosstrainer stelle, dann ist das in der Tat möglicherweise sogar eine gestresste Langeweile.
Ja.
Ja, aber wenn ich wirklich spazieren gehe, und dann empfehle ich zum Beispiel auch immer dieselbe Strecke.
Mhm.
Weil dann das Gehirn nach einigen Tagen die Gefahrenpunkte dieser Strecke realisiert hat, verarbeitet hat. Und dann ist es wirklich so, dass die Menschen loslaufen und dann geht es wie so eine Jalousie runter und sie sind in ihrer eigenen Welt. Und auch diese Entscheidung muss man treffen, wenn ich mich für Ausdauertraining entscheide, dass ich darüber nachdenke, wie mache ich es mir am angenehmsten.
Mhm.
Wenn ich es von vornherein nur so mache, wie klar, die Kielkowski hat es gesagt, dann bringt es mir auch nichts.
Nee. Denn es muss immer ins eigene Leben passen und
genau.
Nur damit wird es halt eben praktikabel.
Allerdings muss ich da schon wieder sagen, viele meiner Patienten kommen immer zu mir und sagen, ja, aber die Ernährung muss doch jetzt auch zu meinem Alltag passen. Und dann sage ich immer zu meinen Patienten, aber so wie sie bis heute gegessen haben, hat es ja in ihren Alltag gepasst und damit sind sie nicht weitergekommen. Also man muss auch bereit sein, im Alltag erstmal Dinge zu verändern, die für mich erstmal schwierig sind und eine Herausforderung sind. Aber die Dinge wie zum Beispiel Sport, die kann man so entscheiden, dass sie mir Spaß machen.
Mhm.
Oder weitestgehend Spaß machen. Sonst mache ich es nicht dauerhaft. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Message. Wenn du einen chronischen Stressstoffwechsel hast, dann hast du den nicht durch die letzte Woche bekommen, sondern du hast ihn durch einen Lebensstil bekommen, der dir jahrelang nicht gut getan hat. Und dann ist auch klar, dass du daraus auch nur profitieren kannst, wenn du dann jahrelang perspektivisch Dinge veränderst.
Mhm.
Und da musst du dir natürlich schon die Gedanken darüber machen, was du dann langfristig änderst.
Mhm. Daniela, ich möchte dich zum Schluss nochmal fragen, welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben? Das heißt, wir haben über ganz viel gesprochen. Es ist wirklich ein ganz tolles Buch. Ich habe es wirklich von vorne bis hinten gelesen. Und ich lege es hier auf Walpurga nochmal drauf.
Die hat es schließlich mitgeschrieben.
Genau. Was sind für dich die Top 3, die du unseren Hörern mitgeben möchtest?
Also erstmal, ich sage immer, bevor ich sage regelmäßiges Essen, ja, sage ich immer Selbstbewusstsein entwickeln, weil chronisch gestresste Menschen haben ganz oft genau da ein Problem. Also ein gesundes Selbstbewusstsein bedeutet immer, dass du auch eine Art Selbstfürsorge entwickelst, ne, dass du dir wichtig bist sozusagen. Das zweite ist eine geregelte Tagesstruktur.
Mhm.
Und da ist das einfachste anzufangen mit regelmäßiger Nahrungsversorgung, weil wir heute gelernt haben, dass das Gehirn entscheidet, wie Nahrung verwertet wird. Und das Gehirn entscheidet, ob selbst wenig Nahrung als Fett gespeichert wird oder als Energie verbrannt wird, oder ob das Gehirn hauptsächlich über die Stressachse an deine Muskulatur geht. Ja, und deswegen Mahlzeitenstruktur. Und ich bin nach wie vor der Kohlenhydratfreak, weil das Gehirn nun mal 130 Gramm reinen Zucker benötigt. Ich bin nach wie vor der Freak, der sagt, frühstücken wie ein Kaiser, mittags wie ein König. Ja. Und biochemisch ist das einfach plausibel. Ja, wir verbrauchen morgens nun mal die meiste Energie. Der Körper ist ausgeruht, selbst der schlechteste Stoffwechsel hat morgens seine Sternstunde. Ja, dann beginnen wir mit unserem Arbeitsalltag. Das zieht sich noch über den Vormittag und über den Mittag. Und dann geht unsere Leistungsfähigkeit runter, weil es gibt einen Grund, warum wir uns abends einfach müde fühlen. Und das steckt hinter diesem ganz einfachen Satz. Und man muss aber auch dazu sagen, dass das nur Menschen betrifft, die echt ein Gewichtsproblem haben. Ja. Wer eine gute metabolische Flexibilität hat, weil der Körper Energiedefizite stressfrei ausgleichen kann, der kann am Ende wirklich intuitiv essen. Aber viele Menschen mit Übergewicht haben ihre Intuition einfach verloren. Man kann auch intuitiv falsch essen. Ja. Und in dem Augenblick, wo ich ein Problem habe, muss ich einfach anders rangehen.
Daniela, ich danke dir ganz herzlich für den Austausch. Hat Spaß gemacht, auch mit Walpurga auf meiner Hand und im Schoß. hab trotzdem viel mitgenommen und wie gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen.
Sie schnarcht.
Sie schnarcht
mein
auch.
Hund hat keinen Stress.
Nee, der Hund ist völlig entspannt. Stress, der stille Dickmacher. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Vor allem der 30-Tage-Reset ist sehr anschaulich. Mit einfachen Mitteln schafft man seinen Stoffwechsel wieder zu aktivieren. Und es ist eigentlich relativ einfach, weil man muss nur essen.
Essen und schlafen.
Genau. Daniela, vielen Dank.
Gerne. Danke für die Einladung, Hadi.
Die Fakten der Folge. Von Daniela wissen wir, Stress beeinflusst unseren Stoffwechsel stärker, als viele denken. Chronischer Stress erhöht unter anderem den Cortisolspiegel. Das kann Heißhunger fördern, den Energieverbrauch verändern und dazu beitragen, dass der Körper Fett, besonders im Bauchbereich, eher speichert als verbrennt. Abnehmen ist deswegen nicht nur eine Frage von Disziplin oder Kalorien. Unser Gehirn und unser Hormonsystem steuern, wie Nahrung im Körper verarbeitet wird. Wenn der Körper dauerhaft im Stressmodus ist, arbeitet er oft gegen Gewichtsverlust, unabhängig davon, wie sehr wir uns anstrengen. Und deswegen beginnen nachhaltige Veränderungen oft mit Stressregulation. Schlaf, Erholung, Bewegung und bewusste Pausen können helfen, den Körper aus dem Dauerstress zu holen. Erst wenn das Nervensystem wieder in Balance kommt, können auch Stoffwechsel und Essverhalten langfristig stabiler werden.
Random Reminder.
Random Reminder, der Körper erneuert sich ständig. Ein Großteil deiner Körperzellen wird regelmäßig ersetzt. Darmzellen erneuern sich etwa alle 3 bis 5 Tage, Hautzellen innerhalb von 4 Wochen, rote Blutkörperchen nach rund 120 Tagen. Das bedeutet, der Körper ist kein statisches System, sondern ständig im Umbau und dabei beeinflusst durch Schlaf, Ernährung und Bewegung. Das sollten wir immer im Kopf haben und unser Leben dementsprechend gestalten. Also mein Random Reminder heute. Was du heute tust, baut den Körper von morgen. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Saleh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig.